Lieber Gottesdienstbesucher, ich habe meine letzten Predigten immer mit einem Beispiel begonnen, mit einer kleinen Geschichte. Ich habe mir gedacht, dieses Mal, da machst du es einfach genauso. Vielleicht kennst du die Geschichte, aber lass dich nicht daran stören, ich habe sie dir bestimmt noch nicht erzählt. Ein Mann, der kommt von der Arbeit nach Hause. Etwas niedergeschlagen. Er macht die Tür auf und die Frau wartet schon auf ihn. Und wie Frauen so mal sind, manchmal können sie gleich ihren Kummer kundtun, ihn äußern, bevor man einen Fuß ins Haus gesetzt hat. Naja, die Frau zeigte ihren Kamm. Er war in zwei Hälften gebrochen und sie sagte zu ihm: Lieber Mann, mein Kamm ist heute kaputt gegangen und du weißt, ich habe lange Haare. Und sie hatte tatsächlich lange, schöne Haare. Ich brauche ihn. Der Mann zeigte nur auf sein Handgelenk und sagte: Siehst du meine Armbanduhr? Die ist schon seit Tagen kaputt. Ich müsste sie längst zum Uhrmacher gebracht haben, aber wir haben kein Geld. Und so ließen sie das Gespräch sein. Beide hatten irgendwie ihren Unmut kundgetan. Aber am nächsten Tag, nach der Arbeit, da machte sich der Mann auf den Weg zum Pfandhaus, verkaufte seine alte Uhr, bekam noch etwas Geld dafür, ging in den Laden und kaufte seiner Frau einen neuen, schönen Kamm. Glücklich und zufrieden machte er sich dann auf den Weg nach Hause. Zu Hause angekommen, öffnete er die Tür und als er seine Frau sah, erschrak er. Sie stand vor ihm mit abgeschnittenen Haaren, sah aber doch ganz zufrieden aus. Und er fragte, was ist passiert? Und sie sagte zu ihm: Lieber Mann, ich habe gestern gemerkt, dass du es echt schwer hast. Ich weiß, du gehst jeden Tag hart arbeiten und wir haben wenig Geld. Deswegen habe ich mir gedacht, ich werde meine Haare einfach abschneiden und sie verkaufen. Und ich habe dir eine neue Uhr gekauft. Und so hatten beide ihre Liebe bewiesen, indem dass sie den anderen ein Geschenk gemacht haben. Wertschätzung, Aufopferung, lieber Zuhörer. Es gibt so viele Formen der Liebe. So gibt es die Form Eros, die leidenschaftliche Liebe, diese Liebe zwischen Mann und Frau. Die Agape, die göttliche Liebe oder auch die Philia, die Liebe, die man seinen Nächsten gegenüber kundtut, indem dass er einem sympathisch ist, ihnen hilft und so weiter. Diese Liebe, sie kommt der Liebe, die auch häufig die Bibel nennt, sehr nah. Da geht es nämlich oft um die Nächstenliebe. Wir wollen uns heute eine Geschichte etwas näher ansehen, wo es um eine Frau geht, die Nächstenliebe geübt hat, sie gelebt hat. Und dazu lesen wir uns die Stelle aus Apostelgeschichte 9, die Verse 36 bis 38 zunächst. In dieser Geschichte geht es um die Jüngerin Tabitha. Ich lese diese Verse. In Joppe aber lebte eine Jüngerin mit Namen Tabitha, das heißt übersetzt Gazelle. Die war reich an guten Werken und Almosen, die sie tat. Es geschah aber zu der Zeit, dass sie krank wurde und starb. Da wusch man sie und legte sie ins Obergemach. Weil Lydda nah bei Joppe ist und die Jünger gehört hatten, dass Petrus dort war, sandten sie zwei Männer zu ihm und baten ihn, dass er nicht zögere, zu ihnen zu kommen. Vielleicht ein paar Worte zum Kontext. Petrus, er befand sich zu dieser Zeit auf einer Art Missionsreise. Und er besuchte Gläubige in der Nachbarstadt Lydda. Und er hat dort ein Wunder getan. Er begegnete dort nämlich einen Mann mit Namen Aeneas. Dieser Mann, er war gelähmt. Er war 8 Jahre gelähmt, sagt die Bibel. Warum, wissen wir nicht, erfahren wir nicht, ob es ein Unfall war oder eine Krankheit. Aber Petrus hat ihn gesund gemacht und er sagte zu ihm: Aeneas, im Namen Jesu Christi, steh auf und mach dein Bett selbst. Und sogleich wurde Aeneas gesund, stand auf. Und durch dieses Wunder haben sich in der Stadt Lydda viele Menschen bekehren können. Eine gewisse Zeit später passierte etwas Dramatisches in der Nachbarstadt Joppe. Joppe war im Alten Testament schon eine sehr bedeutende Stadt, denn hier hatte Salomo, der König Salomo, als er den Tempel baute, Baumaterialien anliefern lassen aus dem Libanon. Und er nutzte dafür den Seeweg. Es war also eine Hafenstadt, wo ziemlich viel Trubel war. Eine Handelsstadt, können wir sagen. Heute heißt diese Stadt Jaffa. Und 1950 wurde sie mit der Nachbarstadt Tel Aviv zur Großstadt erklärt und vereinigt. Tel Aviv, Jaffa. Hier lebte also die Jüngerin Tabitha. Gazelle, sagt die Bibel, bedeutet ihr Name. Und die Gazelle steht in der Bibel für Zierde oder auch Herrlichkeit. Die Bibel beschreibt sie uns als Jüngerin. Was ist in diesem Zusammenhang denn gemeint mit Jüngerin? Und ich verstehe es so, dass mit dem Begriff Jüngerin Christin gemeint ist. Gläubige, Gläubige an den Herrn Jesus. Ansonsten hätte man uns hier an dieser Stelle ihren Meister genannt, weil Jüngerin bedeutet gleichzeitig auch Schülerin. Also sie war gläubig an den Herrn Jesu. Wir erfahren über sie außerdem, dass sie reich an guten Werken war und Almosen, die sie tat. Sie war also eine Wohltäterin. Und wir haben gelesen, dass sie krank wurde und dass sie starb. An welcher Krankheit sie erkrankte, erfahren wir nicht. Es ist auch nicht von Bedeutung für uns heute. Aber man beerdigte sie nicht gleich. Man wusch sie und legte sie ins Obergemach. Aber warum? Warum legte man sie ins Obergemach? Und warum salbte man sie nicht? Tat man das nicht mit Verstorbenen damals, dass man sie salbte und beerdigte? Stattdessen schickten die anderen Jünger, die Heiligen, Männer in die Nachbarstadt Lydda, weil sie wussten, dass sich dort Petrus aufhielt. Und sie hatten mit Sicherheit von dem Wunder gehört, das er dort in jüngster Zeit getan hatte. Interessant ist, dass sie gleich 2 Männer losschicken, nicht einen, sondern 2. Dieser Zweierfaktor. Wenn einer es nicht schafft, dass der Zweite es dann hoffentlich schafft. Sie wollten unbedingt, so verstehe ich das, dass die Nachricht Petrus erreicht. Sie wollten ihm vielleicht auch zeigen, da kommen 2 Männer. Es ist uns sehr wichtig. Bemerkenswert ist auch, dass sie Petrus bitten, mit ihnen zu kommen und er solle nicht zögern. Er sollte keine Zeit verlieren. Aber warum? Sarkastisch gesagt, wozu die Eile? Tabitha wird so schnell nicht mehr wegrennen. Sie ist tot. Sie ist gestorben. Wisst ihr, die Gläubigen dort hatten noch Hoffnung. Sie glaubten an ein Wunder Gottes. So verstehe ich das. Wozu sonst dieser ganze Aufwand? Wir merken, die Jüngerin Tabitha war den Gläubigen in Joppe wichtig. Es war eine besondere Frau, weil sie sich für den Herrn hingab. Und sie tat gute Werke. Man merkte wahrscheinlich, dass hier eine Lücke entstanden war, die keiner füllen konnte in der Gemeinde oder in der Versammlung. Und sie wollten alles dafür tun, dass sie doch leben kann. Wie reagiert nun Petrus, als sie ihn auffordern, mitzukommen nach Joppe? Und wir lesen uns den Vers 39 dazu. Petrus aber stand auf und ging mit ihnen. Und als er hingekommen war, führten sie ihn ins Obergemach hinauf. Und alle Witwen traten zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die die Gazelle gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Petrus, er reagiert sofort. Er sagt nicht, wozu die Eile? Ich habe hier gerade so ein leckeres Essen aufgetischt bekommen. Ich muss mich erst mal stärken. Und dann will ich mich etwas ausruhen noch. Ich bin müde. Ich komme dann später nach. Nein, er reagiert sofort. Er geht sofort los mit ihnen. Wir erfahren nicht, wann sie ihm die Sachlage schildern. Wann sie ihnen erzählen, um was es ihnen eigentlich geht. Vielleicht haben sie es auf dem Weg von Lydda nach Joppe gemacht. Vielleicht haben sie es auch gleich, als sie ihn gesehen haben, gemacht, als sie in Lydda ankamen. Das sagt uns die Bibel nicht. Aber es ist bemerkenswert, dass sie ihn direkt, als sie dort ankamen, ihn direkt ins Obergemach führten. Also war er bereits informiert. Und wir merken, dass auch er keine Zeit verlieren wollte. Auch Petrus glaubte an ein Wunder Gottes, ein Wunder Jesu. Wenn wir von einem Obergemach sprechen, dann befindet sich der Leichnam Tabithas in einem Haus, das mindestens 2 Etagen hat. Mindestens. Sie lag also in der obersten Etage eines Hauses. Warum sie in der obersten Etage lag, wissen wir nicht. Vielleicht war unten im Erdgeschoss das alltägliche Leben und oben waren die Schlafzimmer oder es war ein etwas größerer Raum, denn hier waren einige Personen versammelt. Als Petrus ins Zimmer eintrat, was begegnete ihm da? Ich denke, Leid, Herzschmerz, Trauer. Petrus sah mit Sicherheit in vielen von Tränen benetzten Augen, die ihn erwartungsvoll ansahen. Wir haben gelesen, alle Witwen traten zu ihm und zeigten ihm ihre Kleider und Röcke, die Tabitha für sie gemacht hatte, als sie noch unter ihnen war. Sie zeigen ihm sozusagen die Beweisstücke. Schau her, das hat sie für uns gemacht. Interessant ist, dass sie sofort reagieren. Sie warten nicht ab. Oh, jetzt kommt der heilige Petrus. Jetzt warten wir mal etwas ab, was er jetzt machen wird, was er sagen wird. Wir halten uns zurück, ja, diese plattdeutsche Bescheidenheit. Wir warten mal aus der zweiten Reihe ab und dann stellen wir schon unsere Fragen noch. Nein, alle Witwen, nicht eine, nicht zwei, alle Witwen stürmen auf Petrus los und zeigen ihm ihre Kleider, die Tabitha gemacht hat. Interessant. Tabitha hat sich also nicht um eine Witwe gekümmert, nicht um zwei, um alle. Alle Witwen, so steht es hier. Die Bibel verrät uns außerdem ein weiteres Detail. Bisher wussten wir, Tabitha war eine Jüngerin, sie war gläubig. Tabitha hatte gute Werke. Tabitha wurde krank und starb. Mehr nicht. Hier erfahren wir, welche Werke sie hatte. Sie hatte sich um die Witwen gekümmert, indem sie Röcke und Kleider für sie genäht hatte. Wer sind Witwen eigentlich? Ich denke, den meisten von uns ist das klar, was Witwen sind. Es sind Frauen, die viel Leid im Leben erfahren haben. Sie mussten nämlich ihre geliebten Männer zu Grabe führen, den Tod miterleben. Wenn sie keine Kinder hatten, mussten sie von nun an ihr Leben alleine weiterleben. Und wenn man das überhaupt unterscheiden darf, aber die Witwen damals hat es noch heftiger getroffen als die Witwen heute. Heute in Europa, heute in Deutschland. Sie bekamen nämlich keine Unterstützung vom Staat. Wenn sie zu alt waren, um arbeiten zu können, da mussten sie betteln gehen oder sonst irgendwie auf Hilfe hoffen. Viele von ihnen hatten nicht genug zu essen. Sie hatten zerlumpte Kleider, zerfranst, löchrig. Tabitha hat genau diese Menschengruppe gesehen. Ihre Hilflosigkeit, ihr Leid. Sie nahm sich ihre an und sie diente so ihren Herrn und Heiland auf eine sehr, sehr praktische Art. Lieber Zuhörer, Gott dienen, es hat immer etwas Praktisches. Ob wir auf der Baustelle arbeiten oder zur Abendstunde uns hinknien und für die Gemeinde beten, für die Diener der Gemeinde, für die Mitglieder der Gemeinde, für die Kinder der Gemeinde. Es ist immer praktisch, das eine und auch das andere. Es gibt tatsächlich Menschen, die suchen jahrelang nach einem Dienst in der Gemeinde. Aber irgendwie passt nicht so richtig. Sie würden so gerne dienen und einen Dienst haben, sagen sie, aber ihnen fehlt die Begabung, da ist die Gesundheit, das anstrengende Familienleben, die Kinder, Stress auf der Arbeit und obendrein, da hat man auch oft keine Zeit. Wir Menschen, wir neigen dazu, in eine Opferrolle zu schlüpfen. So kommen wir viel leichter durchs Leben. Wir müssen uns nämlich nicht so anstrengen. Und wenn wir Leuten schon mal ein, zwei Mal eine Absage erteilt haben, beim dritten Mal kommen sie nicht mehr auf uns zu. Und es wird leichter für uns. Wir müssen aufhören, uns ständig im Nachteil zu sehen. Auch das passiert. Uns hinter irgendeinem Vorwand verstecken. Ein Junge kam zur Welt. Seine Eltern, sie freuten sich so sehr. Und als sie ihn das erste Mal sahen, erschraken sie. Diesen Jungen fehlte nämlich der linke Arm. Er war einfach nicht da. Als sie es verarbeitet haben und gelernt haben, damit umzugehen, haben sie es akzeptiert. Und der Junge, er wuchs heran, nur mit seinem rechten Arm. Der linke fehlte. Und irgendwann kam der Junge auf seinen Vater zu und sagte zu ihm, Papa, ich möchte eine Kampfart erlernen, Judo. Der Vater sah ihn an, sagte zu ihm, mein Junge, willst du nicht eine Sportart erlernen, die vielleicht nicht ganz so körperbetont ist? Vielleicht Schach? Nein, der Junge wollte diese Kampfart erlernen. Und er ließ nicht locker und so gingen sie zu einer Judo-Schule. Dort trafen sie dann den Meister dort, den Sensei, wie er genannt wird. Und der Vater stellte seinen Sohn vor. Und dieser Mann, dieser Sensei, er war ein weiser Mann. Er sah sich den Jungen an und sagte zu ihm, komm mit, ich werde dir eine Übung zeigen. Und der Junge, er übte diese eine Übung. Er übte sie und übte sie, aber irgendwann hatte er keine Lust mehr, diese eine Übung zu üben. Er wollte mehr lernen. Und er kam zu seinem Sensei und sagte, Sensei, ich will nicht nur diese eine Übung lernen, ich will auch andere Übungen können. Aber der Sensei sagte zu ihm, geh und üb diese eine Übung. Und er ging und übte. Irgendwann kam er wieder und sagte, Sensei, ich will mehr. Nein, geh, üb diese eine Übung. Solange, bis du sie perfekt kannst. Und der Junge, er war gehorsam, er ging und übte diese eine Übung. Es war ein besonderer Griff. Er übte ihn und konnte ihn irgendwann perfekt ausführen. So kam irgendwann ein Turnier, wo man gegeneinander antrat. Und auch dieser Junge durfte an diesem Turnier teilnehmen. Und er dachte sich, ich will wenigstens einen Kampf gewinnen. Ein Kampf. Und es ging los. Der erste Kampf, der Junge, mit einer Übung, mit einem Griff, gewann er den Kampf. Wow, was ist das? Der nächste Gegner und wieder gewann der Junge. Und wie er sich nicht umsah, stand er im Finale. Und dort begegnete ihn ein Junge, der einen ganzen Kopf größer war als er und wahrscheinlich zweimal so stark als er. Und die Zuschauer, die das sahen, sie riefen den Richter zu, brech den Kampf ab, lass ihn nicht stattfinden, es ist zu ungleich, es ist nicht richtig. Und der Ringrichter sah den Jungen an und sagte, dieser junge Mann, er ist nicht umsonst hier im Finale. Der Kampf findet statt. Und sie kämpften. Und dieser Junge, er wartete eine Situation ab. Er wartete auf den richtigen Augenblick. Und er kam, der Augenblick. Und er packte ihn mit diesem einen Griff und schleuderte diesen anderen Jungen zu Boden, hielt ihn fest. Und er gewann den Kampf. Überglücklich mit einem Pokal kam er nach Hause. Seine Eltern waren so stolz. Ihr Sohn hat das Turnier gewonnen. Was? Und dann kam dieser Junge zu seinem Sensei. Er sagte, Sensei, wie kann das sein, dass ich mit einer Hand das Turnier gewonnen habe? Und der Sensei sagte zu ihm, Junge, diese eine Übung, die du da geübt hast, es ist eine sehr, sehr schwierige Übung. Dieser Griff, den beherrschen nicht viele. Diesen Griff, den kann man außerdem nur abwehren als Gegner, wenn man den linken Arm packt. Und der Junge verstand. Wir können oft mehr, als wir uns zutrauen, lieber Zuhörer. Mehr, als andere Menschen uns zutrauen. Auch wenn wir scheinbar im Nachteil sind. Auch wenn wir scheinbar benachteiligt werden. Victor hat das gerade auch schon erwähnt. Manchmal passieren in unserem Leben Dinge, wo wir uns fragen, Gott, warum? Warum? Wir empfinden es oft als Nachteil, als Verlust. Aber Gott lässt Dinge zu, nicht um uns zu schaden. Nein, er macht uns dadurch stärker. Und sie dienen uns immer zum Besten. Gott hat uns geschaffen und er hat einen Plan mit uns und einem jeden von uns. Er hat uns sehr unterschiedlich begabt, aber er will einen jeden von uns gebrauchen, einen jeden von uns. Tabitha, sie hatte es erkannt. Sie wusste, sie konnte nähen. Und sie sah die Not und handelte und ließ sich von Gott wirklich gebrauchen. Aber kommen wir zurück zu der Geschichte. Was tat Petrus, als ihm dies Ganze begegnete, in diesem Zimmer, in diesem Obergemach? Was tat er? Wir lesen die Verse 40 bis 43. Die Verse 40 bis 43. Und als Petrus sie alle hinausgetrieben hatte, kniete er nieder und betete und wandte sich zum Leichnam und sagte, Tabitha, steh auf. Da öffnete sie ihre Augen und als sie Petrus sah, setzte sie sich auf. Er gab ihr die Hand, richtete sie auf und rief die Heiligen und Witwen und stellte sie lebendig in ihre Mitte. Das wurde in ganz Joppe bekannt und viele glaubten an den Herrn. Und es geschah, dass er viele Tage in Joppe blieb, bei einem Simon, der ein Gerber war. Petrus, er schickte alle Anwesenden aus dem Zimmer, haben wir gelesen. Er wollte mit dem Leichnam der Tabitha alleine sein. Und ihr müsst euch mal diese Situation vorstellen. Da draußen vor der Tür, da wartet eine ganze Versammlung. Alle hoffen auf ein Wunder. Und Petrus, er befand sich mit der toten Frau in einem Zimmer allein. Ich habe neulich auf der Arbeit einen Ersthelferschein machen dürfen. Und es wurde einen ganzen Tag lang erklärt, wie wir uns in gewissen Unfallsituationen zu verhalten haben, wie wir erste Hilfe leisten sollen. Man hat uns gezeigt, wie man eine richtige Herzdruckmassage macht, die stabile Seitenlage, ganz, ganz wichtig, die Mund-zu-Mund-Beatmung, wie man es richtig macht oder auch einen Druckverband, wie man ihn anlegt. Hätte Petrus hier die stabile Seitenlage geholfen oder vielleicht eine Herzdruckmassage? Nein. Petrus, er kniete nieder und betete, haben wir gelesen. Er kniete nieder und betete. Meine Tochter fragte mich mal, Papa, warum müssen wir uns immer hinknien, wenn wir abends zu Hause beten? Und ich sagte zu ihr, es ist eine ehrfürchtige Haltung. Wir können natürlich auch im Stehen beten, auch im Liegen können wir beten, aber damit zeigen wir, dass wir wirklich ehrfürchtig vor Gott treten. Wir zeigen es nicht nur mit unserem Geist, sondern auch mit unserem Körper, indem dass wir uns wirklich, dass alle unsere Glieder sich hinknien und wir zu Gott beten. Genauso finden wir es ja auch in der Bibel, nicht wahr? Immer wenn Menschen zu Jesus kamen, fielen sie auf ihr Angesicht oder sie knieten nieder. Petrus, er kniete ehrfurchtsvoll nieder und betete zu dem Herrn Jesus. Ich hätte echt gerne gewusst und erfahren, wie dieses Gebet gelautet hat. Aber es wird uns nicht verraten. Als er gebetet hatte, wandte er sich zum Leichnam und er sagte nur drei Worte. Tabitha, steh auf! Tabitha, steh auf! Tabitha öffnete sogleich ihre Augen. Sie war lebendig. Vor einer Sekunde war sie noch tot. Jetzt war sie lebendig. Welch ein Wunder unseres Herrn Jesu Christi, lieber Zuhörer. Es ist kaum zu glauben, aber es ist wahr. Es war ganz genau so, wie wir es hier beschrieben finden in der Bibel. Ganz genau. Petrus, derselbe Petrus, der für seine impulsive Art in den Evangelien bekannt war. Er, der, als er mit Jesus auf dem Wasser ging, noch zweifelte, einen schwachen Glauben hatte. Er, der Jesus in der Nacht dreimal verriet, weil er seine eigene Haut retten wollte. Dieser Petrus, er hat hier so einen Glauben, so eine Fähigkeit. Petrus, er hat sich komplett von Jesus verändern lassen. Er war ein neuer Mensch. Er glaubte Jesus, dass er ihm helfen wird, dass er ihn befähigen wird. Und er ließ sich von ihm gebrauchen. Jesus, der den Tod besiegt hat, gibt seinen Apostel Petrus hier die Macht, solch ein Wunder zu tun und die Tabitha zum Leben zu erwecken. Hätte Petrus nur ein wenig gezweifelt, so hätte er es nicht hinbekommen. Tabitha, sie wäre nicht zum Leben erweckt worden. Petrus ist hier aber nicht der Held der Geschichte, lieber Zuhörer. Es ist auch nicht Tabitha. Es ist Jesus. Jesus ist der Held dieser Geschichte. Wäre Jesus nicht auf diese Welt gekommen und hätte den Tod besiegt, so hätte es keine Tabitha gegeben, keine jüngeren Tabitha, die Jesus nachfolgte, die den Witwen half. Hätte es Jesus nicht gegeben, so wäre Petrus ein anderer Petrus gewesen. Er hätte nicht diese Befähigung bekommen. Dies alles wäre gar nicht entstanden. Hätte es Jesus nicht für uns getan damals dort am Kreuz, liebe Geschwister, so wären wir heute hier auch nicht so zusammen. Jesus ist der Held der Geschichte. Wir haben gelesen, danach rief Petrus die Heiligen und Witwen ins Zimmer. Sie durften alle reinkommen und sie durften das Wunder bestaunen. Wir erfahren nicht, wie sie reagiert haben, nicht Tabitha, auch nicht die Witwen oder die Heiligen dort, aber wir können es uns denken. Sie hatten mit Sicherheit große Freude. Dieses Wunder, es verbreitete sich in ganz Joppe. Und dadurch wurden viele Menschen gläubig an den Herrn Jesus. Tabitha musste sterben und wieder zum Leben erweckt werden, damit sich viele Menschen zu Jesus bekehren konnten. Jesus, er hat sich hier durch seinen treuen Diener Petrus verherrlichen lassen. Warum sollen wir Jesus dienen? Vielleicht stellt sich der eine oder andere diese Frage. Um vor ihm gerecht zu werden? Nein, wir können uns das Heil nicht selbst verdienen. Wir können noch so viel dienen, noch so viele gute Taten haben. Wir werden uns das Heil nicht verdienen können. Das Heil bekommen wir allein durch Jesus und nur aus Gnaden. Wir können da nichts hinzufügen. Aber es ist der nächste Schritt, lieber Zuhörer, der nächste Schritt. Wenn wir uns zu ihm bekehrt haben, wie geht's weiter? Ruhen wir uns auf diese Bekehrung aus oder sind wir gehorsam und dienen? Dienen unseren Herrn und Heiland. Warum sollen wir ihn dienen? Damit Jesus sich durch uns verherrlichen kann. Damit Menschen erreicht werden können und zu ihm finden können. Damit Menschen geholfen wird, die in Not sind. Deshalb ist es so wichtig, dass wir diesen weiteren Schritt tun und den Herrn dienen. Nun, am Ende der Geschichte bleiben uns dreimal, lasst uns von Tabitha lernen, die ihren Dienst gefunden hat und ihn treu ausgeführt hat. So können auch wir genauer hinschauen und mit unserer Begabung unseren Herrn dienen. Lasst uns von Petrus lernen, der sich von Jesus verändern lassen hat. Er war ein neuer Mensch. Jesus will auch uns verändern und uns zu Sachen befähigen, von denen wir es nicht für möglich halten, dass wir es können. Lasst uns unseren Herrn und Heiland, Jesus Christus, verherrlichen. Er ist so wunderbar. Er ist immer noch derselbe, der er damals war. Diese Wunder, die damals passierten, diese Wunder, die Jesus damals getan hat, die kann er heute 1:1 immer noch. Er hat sich nicht ein bisschen verändert. Er ist der Held der Geschichte. Jesus ist unser Erretter. Lasst uns also aufstehen und ihm anbeten und preisen dafür. Der Herr segne uns im Nachdenken. Amen. Herr Jesus, ich komme auch zu dir. Ich danke dir, dass du der Grund unserer Versammlung bist. Danke, Herr, dass du uns liebst, dass du immer noch derselbe bist wie damals. Und du kannst auch heute die gleichen Wunder tun. Danke, Herr, dafür. Danke für die Vorbilder, die wir finden in der Bibel beschrieben. Danke, Herr, dass du auch Tabitha gebraucht hast, indem dass sie sich um die Witwen gekümmert hat. Du hast es ihr wichtig gemacht und sie hat ihre Begabung dort eingesetzt. Herr, danke dir für dieses gute Beispiel. Hilf uns davon zu lernen. Danke, dass du auch Petrus verändert hast, dass er ein neuer Mensch war und dass du ihn wirklich zu Großem befähigt hast und ihn gebrauchen konntest in deinem Werk. Also so willst du auch uns verändern, an jeden von uns. Du willst uns zu neuen Menschen machen, du willst uns gebrauchen und hilf uns, dass wir uns wirklich auch von dir gebrauchen lassen, dass wir uns verändern lassen. Und du sollst in allem verherrlicht werden, Herr. Amen.